Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 14.
Wer bin ich? Wie sehe ich mich selbst als Schülerin oder Schüler bzw. als Lehrerin oder Lehrer? Warum treffe ich Entscheidungen so, wie ich sie treffe? Alle diese Fragen beziehen sich auf das Bild, das wir von uns selbst haben, das Selbstkonzept. Und sicherlich stellt jeder Mensch diese Fragen, zumindest hin und wieder. Das Selbstkonzept beinhaltet unser Wissen über unsere persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Gefühle und unser Verhalten. Es beeinflusst die Art und Weise, wie wir mit Erfolgen und Misserfolgen umgehen. Und natürlich ist es nicht in Stein gemeißelt, sondern ändert sich aufgrund unserer täglichen Erfahrungen. Es klingt völlig plausibel, dass die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes etwas Erstrebenswertes ist, zu dem Schule möglichst effektiv beitragen sollte. Doch was ist ein positives Selbstkonzept genau? Wie beeinflusst es Motivation und Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen? Und was können Lehrkräfte aktiv tun, um das Selbstkonzept von Kindern günstig zu beeinflussen? Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Oliver Dickhäuser. Herr Dickhäuser leitet den Lehrstuhl für pädagogische Psychologie an der Universität Mannheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind motivationale und kognitive Prozesse bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften.
Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Oliver Dickhäuser.
Ja, ich bin gern dabei. Vielen Dank fürs Interesse an meiner Arbeit und meiner Forschung.
Ja, es geht heute um ein Thema, bei dem sich der Zusammenhang mit Schule vielleicht nicht für jeden sofort erschließt. Darum meine erste Frage: Warum sollten sich Lehrpersonen überhaupt mit dem Thema Selbstkonzept auseinandersetzen?
Ja, ich habe dazu vor kurzem ein ganz, ganz spannendes und für mich neues Zitat gefunden von einem Philosophen und Theologen des Spätmittelalters, Meister Eckhart. Das Zitat heißt so: Wäre ich ein König und wüsste nicht, dass ich ein König bin, so wäre ich kein König. Und das Zitat hat mich sehr berührt, weil es, glaube ich, deutlich macht, dass es bestimmte Formen des Seins gibt, die von uns eigentlich verlangen, dass wir uns ihrer bewusst sind. Und dass mangelnde Bewusstheit manchmal uns auch ganz wesentlich im Wege stehen kann. Ganz besonders wird das, glaube ich, Lehrkräften deutlich, wenn man an Schülerinnen und Schüler denkt, die eben sich selber so gar nichts zutrauen und sich mit diesem mangelnden Zutrauen ganz wesentlich im Weg stehen. Und gerade solche Schülerinnen und Schüler, die vielleicht nicht das Glück hatten, dass ihnen von Anfang an auch ganz fundamental unterstellt wurde, dass sie Dinge bewirken können, gerade solche Schülerinnen und Schüler machen uns, glaube ich, deutlich, weshalb uns als Lehrkräften nicht egal sein kann, was Schülerinnen und Schüler sich zutrauen. Und deshalb, glaube ich, ist es sinnvoll, sich damit auch als Lehrkraft zu beschäftigen.
Sie haben Schüler angesprochen, die sich selber nichts zutrauen. Wie kann man das Selbstkonzept von Begriffen wie Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl abgrenzen?
Also interessanterweise ist ja der Begriff des Selbstbewusstseins ein alltagssprachlich sehr, sehr geläufiger Begriff, der aber in der psychologischen Literatur interessanterweise so gut wie gar nicht etabliert ist. Also in der Alltagssprache verwenden wir den Begriff des Selbstbewusstseins für die Bezeichnung von sowas wie einer Mischung aus einer positiven Selbsteinschätzung einerseits gepaart auch mit einem vielleicht im sozialen Kontext eher forschen Auftreten. In der psychologischen Literatur verwenden wir tatsächlich eher die Begriffe, die Sie gerade schon angesprochen haben, Selbstkonzept und Selbstwertgefühl. Unter Selbstkonzept versteht man im Kern die Gesamtheit der Wahrnehmung einer Person in Bezug auf sich selbst. Und in Abgrenzung dazu ist das Selbstwertgefühl eine eher allgemeine Überzeugung über die eigene Person, bei der es nicht nur darum geht, wie nehme ich mich selber wahr, sondern vor allem auch darum, wie bewerte ich eigentlich mich selber als Person. Also typische Instrumente zur Erfassung von Selbstkonzepten haben dann so selbstbeschreibende Items, sowas wie in Bezug auf Mathematik traue ich mir viel zu. Und typische Instrumente zur Erfassung des Selbstwertgefühls erfassen dann tatsächlich diese Bewertungen. Also ein klassisches Item wäre dann sowas wie alles in allem halte ich mich für einen wertvollen Menschen. Und da gibt's eine ganz nette Anekdote. Wir hatten vor einer Zeit lang mal eine Erhebung in einer Schule, wo wir unter anderem ein so ein klassisches Selbstwertinventar eingesetzt haben, das eben genau dieses Item beinhaltete. Und da meldete sich eine Schülerin und sagte, diese Frage, sowas dürfte man aus ihrer Sicht eigentlich gar nicht fragen, weil sie wäre der Meinung, jeder Mensch wäre wertvoll. Und ich glaube, also diese Frage macht total deutlich, einerseits, was das Konstrukt des Selbstwerts ist, nämlich, dass es beim Selbstwert nicht darum geht, ob ein Mensch wertvoll ist, sondern dass es darum geht, ob er sich für wertvoll hält. Und wir sind uns wahrscheinlich, alle Lehrkräfte sind sich wahrscheinlich darin einig, dass jeder Mensch wertvoll ist, aber die Beschäftigung mit diesem Thema wird alleine auch deshalb zu einer sehr, sehr bedeutsamen, weil sich nicht gleichermaßen alle Menschen für wertvoll halten. Und deshalb ist aus meiner Sicht das Thema Selbstkonzept und Selbstwerten so wichtiges auch im Schulkontext.
Und wie muss man sich dieses Selbstkonzept nun vorstellen? Haben wir ein generelles oder eher viele spezifische Selbstkonzepte?
Wir können sehr, sehr klar zeigen, dass Selbstwahrnehmungen in Bezug auf die eigene Person schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in der Entwicklung differenziert sind in Abhängigkeit davon, auf welchen Inhaltsbereich sie sich beziehen. Also wenn Sie jetzt eine Grundschülerin fragen, wie gut kannst du rechnen? Und wenn Sie sie fragen, wie gut kannst du lesen? Dann macht das für die Antworten Unterschied, ob ich nach Rechnen oder Lesen frage. Generell sind die Selbsteinschätzungen sehr, sehr positiv im Grundschulalter. Aber trotzdem die Frage nach den Facetten, also danach, ob ich nach Rechnen oder nach Lesen frage, macht einen Unterschied. Und das setzt sich eigentlich fort. Unsere Fähigkeitswahrnehmungen sind facettiert. Und sicher trägt die Struktur von Fächern in Form von typischen schulischen Fächern auch dazu bei, dass wir entlang dieser Fächerstruktur auch unsere Selbstwahrnehmungen, unsere Fähigkeit Selbstwahrnehmungen ausbilden. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auch auf akademische Fächer. Wir haben auch Vorstellungen beispielsweise über unser eigenes soziales Funktionieren, also eine Vorstellung davon, ob ich eher extrovertiert oder eher introvertiert bin. Ich habe eine Vorstellung über meine eigenen physischen Fähigkeiten und Grenzen. Und das ist eigentlich diese dimensionale Struktur des Selbstkonzepts. Und die hierarchische Struktur des Selbstkonzepts kann man sich eben von allgemein zu sehr spezifisch vorstellen. Die oberste Spitze des allgemeinen Selbstkonzepts wäre das, was wir gerade als allgemeinen Selbstwert bezeichnet haben. Eine Vorstellung davon, ob ich insgesamt ein wertvoller Mensch bin. Da spielt jetzt vielleicht nicht so eine große Rolle, ob ich glaube, ein geschickter Handwerker zu sein oder wie gut ich meine, rechnen zu können oder Statistik zu beherrschen. Das ist also eine sehr, sehr allgemeine und generalisierte Vorstellung von der eigenen Person. Und je weiter ich in dieser Hierarchie nach unten fortschreite, umso stärker werden dann die Vorstellungen über die eigene Person ganz, ganz spezifisch und beziehen sich dann auf konkrete Aufgaben.
In der pädagogischen Literatur ist ja häufig davon die Rede, dass Lehrpersonen ein positives Selbstkonzept ihrer Schülerinnen und Schüler fördern sollen. Und in dem Zusammenhang halte ich den Begriff positiv für gar nicht so ganz trivial. Ich frage mich, was soll es bedeuten, ein positives Selbstkonzept zu fördern? Soll ein realistisches Selbstkonzept gefördert werden, ein günstiges oder ein selbstwertdienliches? Was ist gemeint?
Ich habe dazu vor einiger Zeit mal in einem Artikel zwei Begriffe vorgeschlagen und entlang derer würde ich jetzt mal versuchen, die Frage zu beantworten. Und zwar einerseits den Begriff des Profilrealismus und andererseits den Begriff des Niveauoptimismus. Was ist damit gemeint? Also ich habe ja gerade schon gesagt, Fähigkeitsselbstkonzepte sind facettiert. Die beziehen sich auf verschiedene, typischerweise bei Schülerinnen und Schülern, auf verschiedene schulische Fächer. Und natürlich ist es so, dass die Fähigkeitswahrnehmungen nicht in allen Fächern gleich stark ausgeprägt sind. Ich habe eine Vorstellung von eigenen relativen Stärken und eine Vorstellung von eigenen relativen Schwächen. Und eine solche facettierte Vorstellung über eigene relative Stärken und eigene relative Schwächen, da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, das ist wahnsinnig hilfreich, eine solche Vorstellung zu haben. Und es ist wahnsinnig hilfreich, wenn diese Vorstellung tatsächlich auch den tatsächlichen Stärken und Schwächen entspricht. Mhm. Weil eine solche profilrealistische Einschätzung eigener Fähigkeiten, also dass ich weiß, wo ich relativ zu anderen Bereichen stärker bin und wo ich relativ gesehen schwächer bin, die werden mich in meinem Leben nicht nur begleiten, sondern sie werden mir helfen, auch ganz wesentlich richtige Entscheidungen zu treffen. Wenn man an solche Situationen denkt, wie Berufswahl oder Studienwahl, da ist das natürlich total wichtig, dass ich mich für diejenigen Bereiche entscheide, in denen auch relativ gesehen meine Stärken liegen. Jetzt besteht aber insbesondere die schulische Karriere ja nicht nur aus Wahlsituationen. Also der schulische Alltag ist voll von Situationen, wo ich als Schülerin oder Schüler überhaupt keine Wahl habe. Also wenn ich jetzt in der Mittelstufe bin und sage irgendwie, meine Stärke liegt nicht im Fach Mathematik, da kann ich ja jetzt trotzdem nicht sagen, ja, dann lasse ich es halt gerade mal sein. Und in Bezug auf solche Situationen hilft, glaube ich, einen angemessenen Niveauoptimismus zu entwickeln. Also wenn ich weiß, dass in einem bestimmten Bereich nicht unbedingt meine Stärken liegen, dann trotzdem die Überzeugung zu entwickeln, dass ich durch eigenes Handeln aber durchaus Effekte bewirken kann, dass ich durch eigenes Bemühen einen Lernfortschritt erreichen kann. Was ja nicht heißen muss, dass ich in diesem Bereich zum absoluten Experten werde, aber dass ich auch trotzdem durch eigenes Handeln mich in diesem Bereich entwickeln kann und also weiter meine Kompetenzen ausbauen kann. Das meine ich mit Niveauoptimismus. Und dafür hat ansonsten in der Forschung auch oft der Begriff der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung Verwendung gefunden. Damit ist tatsächlich gemeint, die Überzeugung, durch eigenes Handeln Effekte, erwünschte Effekte bewirken zu können. Und auch da wird man sich wahrscheinlich mit Lehrkräften relativ schnell einig sein, dass man sagt, ja, das wollen wir eigentlich, dass Schülerinnen und Schüler durchaus erkennen, wenn du dies und dies und jenes tust, dann kannst du durch eigene Kraft auch dich weiterentwickeln. Du musst ja nicht irgendwie zum Primus oder zur Prima der Klasse werden.
Also kurz gesagt, eine Kombination aus Realismus und Optimismus.
Ja, so würde ich das sehen, ja.
Wenn Lehrpersonen das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern beeinflussen, geschieht dies ja wohl in den meisten Fällen unintentional und eher unbewusst. Wie überträgt sich die Einschätzung, die Lehrpersonen über die Fähigkeiten ihrer Lernenden haben, auf deren Selbstkonzept?
Der direkte Weg, die direkte Mitteilung, die Lehrkraft kann es einfach sagen. Und sowas gibt es durchaus, vielleicht nicht so wahnsinnig häufig, aber sowas gibt es durchaus im Schulalltag, dass Lehrkräfte durch ihre Äußerungen sehr wohl deutlich werden lassen, wen sie nun für ein besonderes Gescheiterle halten und wen innerhalb der Klasse vielleicht eher für ein Brötchen. Das kommt vielleicht nicht so häufig vor und häufiger, das wird auch diskutiert in der Literatur, sind vielleicht indirekte Mitteilungen von Fähigkeitseinschätzungen, durch die ich als Lehrkraft, ohne dass ich es will, Einfluss nehmen kann auf die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler. Und das können zum Beispiel sein bestimmte Formen von Lob und Tadel. Da gibt es sogenannte paradoxe Effekte von Lob und Tadel. Wenn ich eine Schülerin nach einem Erfolg bei einer mäßig leichten Aufgabe überschwänglich lobe und eine andere Schülerin für den gleichen Erfolg nur dieser Schülerin nur eine neutrale Rückmeldung gebe, dann kann aus diesem überschwänglichen Lob die gelobte Schülerin indirekt schlussfolgern, naja, so ganz zugetraut hat mir die Lehrkraft das wohl nicht. Emotionale Reaktionen, beispielsweise Überraschung, nach Erfolg bei einer bestimmten Aufgabe. Oder auch ungebetene Hilfestellung. Ja, also Schülerinnen und Schüler sitzen bei einer Stillarbeit und mit einmal bleibt eine Lehrkraft hinter einem Schüler stehen und weist ihn auf eine Lösung hin. Etwas, was sie bei einer anderen Person, bei einer anderen Schülerin oder einem anderen Schüler so nicht tut. Aus solchen Verhaltensweisen können Schülerinnen und Schüler indirekt schließen, wie die Lehrkraft ihre Fähigkeiten einschätzt.
Ja, dann bleiben wir doch gleich bei den unbewussten Prozessen. Rosenthal und Jacobsen führten in einer klassischen Studie an einer Grundschule am Anfang des Schuljahres einen Test durch und teilten den Lehrenden mit, von welchen Lernenden im kommenden Jahr dem Test zufolge ein besonders hoher Lernerfolg zu erwarten war. Tatsächlich waren die Schüler jedoch einfach nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und dennoch zeigten diese zufällig ausgewählten Lernenden am Ende des Schuljahres einen signifikant höheren Lernerfolg als die übrigen Schülerinnen und Schüler. Wie kommt es zu diesem Effekt?
In dieser Ursprungsstudie von Rosenthal und Jacobsen standen diese Vermittlungsmechanismen nicht im Mittelpunkt der Analyse. Es gab aber im Nachgang zu dieser Arbeit eine ganze Reihe von Studien und auch sogenannte Metastudien, Meta-Analysen, die dieser Frage nachgegangen sind. Und da haben sich im Kern vor allem so zwei Bündel von Wirkfaktoren herausgestellt. Und ein Bündel an Faktoren, den nennt Rosenthal Effekt. Und damit ist im Wesentlichen das emotionale Klima gemeint, das zwischen einer Lehrkraft und der entsprechenden Schülerin oder dem entsprechenden Schüler besteht. Wir wissen, dass positive Einschätzungen von Fähigkeiten dazu führen, dass Lehrkräfte diese Schülerinnen und Schüler sich gegenüber stärker als ähnlich empfinden, dass da Näheempfinden entsteht und eine allgemeinere Sympathie. Das ist mit Effekt gemeint. Und der zweite Faktor, den bezeichnen Rosenthal und Kollegen als Effort. Damit ist gemeint, wie viel Aufwand betreibt eigentlich eine bestimmte Lehrkraft für die Förderung eines bestimmten Schülers oder einer bestimmten Schülerin. Und auch da gibt es ganz durchaus plausible Mechanismen. Da geht es zum Beispiel um sowas wie Aufrufeverhalten, zugestandene Antwortzeit beispielsweise. Also eine Lehrkraft stellt eine Frage und ruft einen Schüler unaufgefordert auf und die Frage ist, der Schüler weiß vielleicht nicht sofort die Antwort. Die Frage ist, wie lange wartet eigentlich die Lehrkraft, bis der Schüler die Antwort formuliert? Und das ist ja eine Frage von Investment. Wie viel Zeit investiere ich eigentlich als Lehrkraft, um dem Schüler die Möglichkeit zu bieten, die Lösung zu formulieren? Und das hängt ab von der Fähigkeitseinschätzung, die ich gegenüber dem Schüler oder der Schülerin habe. Und letzter Punkt, ein ganz wichtiger, glaube ich, Sie hatten ja auch schon einen Beitrag zur Hattie-Studie. Wir wissen ja, dass Feedback was ganz Bedeutsames ist für die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Und tatsächlich kann man zeigen, dass die Qualität des Feedbacks, die Lehrkräfte Schülerinnen und Schülern geben, ganz wesentlich von der Fähigkeitseinschätzung durch die Lehrkraft abhängt. Da kann man zeigen, dass Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Lehrkräfte eine hohe Fähigkeitseinschätzung haben, einfach inhaltlich hochqualitative, also hochwertigeres Feedback bekommen, während die Lows, also die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Fähigkeitseinschätzung durch die Lehrkraft niedrig ist, tatsächlich eher so verhaltensbezogenes Feedback bekommen, aus dem sie weniger stark Rückmeldung ziehen können, wie angemessen ihre Lernbemühungen jetzt gewesen sind.
Aber was man festhalten sollte, ist, dass es aufgrund der von Ihnen genannten Effekte eine sogenannte sich selbst erfüllende Prophezeiung gibt, also dass Leistungen von Lernenden tatsächlich besser werden oder auch im Umkehrschluss schlechter aufgrund der Erwartungen von den Lernenden.
Ja.
Meine nächste Frage betrifft sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer. Um unser Selbstkonzept zu schützen, haben wir eine Art Mechanismus eingebaut, der sich selbstwertdienliche Attribution nennt. Was ist darunter zu verstehen und in welchen schulischen Situationen ist dieses Phänomen relevant?
Also Attributionen sind ja Ursachenerklärungen. Wir Menschen sind sehr, sehr häufig auf der Suche nach den Ursachen für bestimmte Ereignisse, allen voran nach unerwünschten Ereignissen. Also im schulischen Kontext wären das meistens Misserfolge. Nach einem Misserfolg fragen wir uns meistens, woran hat denn das jetzt gelegen? Und wenn Sie auf diese selbstwertdienlichen Attributionen ansprechen, dann ist damit eigentlich gemeint, dass wir nach Misserfolgen so attribuieren, dass wir uns anschließend möglichst maximal gut fühlen. Und der Schutz dabei ist, ich muss nicht an mir selber zweifeln. Also was kann das bedeuten? Wenn ich als Forscher, als Forscherin ein Manuskript abgelehnt bekomme, was ich vorbereitet habe, dann kann ich vielleicht anschließend meinen, das Manuskript sei trotzdem exzellent und nur die Gutachterinnen und Gutachter seien schlecht ausgewählt gewesen. Die hätten gar keine Expertise zur Begutachtung dieses Manuskriptes. Als Schüler, als Schülerin nach einem Misserfolg kann ich sagen, die Lehrkraft wollte mir einen auswischen. Die hat extra diese Fragen ausgewählt, von der sie gezielt genau wusste, dass just diese diejenigen sind, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Und das kann insbesondere für die Verarbeitung von herben Rückschlägen, wenn sich was so richtig bitter anfühlt, erstmal total entlastend sein. Der wesentliche Punkt ist, dass uns aber langfristig für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen solche ausschließlich selbstwertdienlichen Attributionen nicht wirklich weiterhelfen. Also weil ich werde ja weiter konfrontiert sein mit Herausgebern, die meine Manuskripte entgegennehmen, und auch die Schülerin oder der Schüler wird weiter konfrontiert sein mit Lehrkräften, die vielleicht irgendwie einfach Klassenarbeiten stellen müssen. Und mittelfristig ist es also gut, wenn Personen nach Misserfolgen durchaus, vielleicht wenn so, sagen wir mal, der größte Kummer erstmal bewältigt ist, durchaus in der Lage sind zu erkennen, worin auch ihr eigener und gegebenenfalls auch kontrollierbarer Anteil gelegen hat, der mit zu diesem Misserfolg geführt hat, sodass die Person dann für die zukünftige Vorbereitung der Bewältigung solcher Aufgaben dann auch in der Lage ist, ihre eigenen Strategien anzupassen und zu gucken, was kann ich denn jetzt das nächste Mal anders machen. Also insofern das Fazit wäre, kurzfristig kann das hilfreich sein, Misserfolge auch external zu attribuieren, langfristig ist es aber wahrscheinlich hilfreicher, wenn man internal attribuiert, kontrollierbar die eigenen Anteile erkennt.
Was auch für Lehrpersonen gilt, auch die können selbstwertdienlich attribuieren. Wenn eine Klassenarbeit schlecht ausfällt, dann waren die Schüler eben faul oder schlecht vorbereitet.
Ja, absolut. Das ist ja vielleicht, wir haben ja gerade schon ganz kurz mal über die Hattie-Studie gesprochen, wenn ich als Lehrkraft dann tatsächlich auch erkenne, was vielleicht der hinderlich war für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler, was vielleicht auch in meinem eigenen Handeln hinderlich war, dann schaffe ich damit eigentlich die beste Voraussetzung, nicht nur dafür, dass die Schülerinnen und Schüler das nächste Mal besser abschneiden, sondern auch dafür, durch mein eigenes Handeln als Lehrkraft wieder einen Unterschied machen zu können. Weil wir wollen ja als Lehrkräfte, das gilt für mich als Lehrkraft an der Hochschule genauso, wir wollen ja Lernen bewirken. Wir wollen ja nicht nur die Dummen von den Schlauen trennen, sondern wir wollen ja, dass alle durch den Unterricht klüger werden. Und das wäre schön, wenn wir dabei eben auch unsere Möglichkeiten nutzen.
Jetzt haben wir schon angesprochen, dass das Selbstkonzept auch verzerrt sein kann. Eine der bekanntesten Verzerrungen wurde von den Sozialpsychologen David Dunning und Justin Kruger beschrieben und ist vor allem in der populärwissenschaftlichen Literatur als Dunning-Kruger-Effekt bekannt. Kurz gesagt, je inkompetenter jemand in dem, was er tut, ist, desto weniger ist er oder sie in der Lage, die eigene Inkompetenz zu erkennen. Daher überschätzen sich inkompetente Personen, während sehr kompetente Personen ihre Fähigkeiten tendenziell unterschätzen. Welche Relevanz hat dieser Effekt aus Ihrer Sicht für das System Schule?
Also ich finde das auch einen spannenden Effekt. Die erste Publikation dazu hat auch so einen ganz schönen Namen, Unskilled and Unaware of It. Also nicht wirklich kompetent zu sein und gleichzeitig nicht in der Lage zu sein, zu erkennen, dass man inkompetent ist, das ist natürlich eine unglückliche Kombination. Ich glaube, dass diesen Effekt zu kennen für Lehrkräfte sehr, sehr wichtig ist. Um vielleicht auch auf so ein paar Fallstricke genauer achten zu können, mit denen diese Kenntnis verbunden sein kann. Ein Fallstrick ist, ich muss, glaube ich, aufpassen als Lehrkraft, dass ich nicht vielleicht sowas wie einen doppelten Pygmalion-Effekt bewirke. Also Sie haben gerade schon angesprochen, insbesondere diejenigen, die noch über wenig Skills verfügen, das sind diejenigen, bei denen eben die Selbsteinschätzung oft so verzerrt ist, insbesondere so ungünstig positiv verzerrt ist. Und da wäre, glaube ich, unglücklich, wenn ich als Lehrkraft hinsichtlich derjenigen Schülerinnen und Schüler, denen ich gerade nichts zutraue, dann zusätzlich noch denke, den kann ich nicht nur eigentlich keine Kompetenzen unterstellen, sondern denen kann ich noch nicht mal unterstellen, dass sie in der Lage sind, ihre eigenen Fehler zu erkennen. Das fände ich ein bisschen unglücklich. Ich finde hilfreich, an diesen Dunning-Kruger-Effekt vor allem dann zu denken, wenn bestimmte Inhalte für die Lerngruppe neu sind, mir als Lehrkraft vor Augen zu führen, dass gerade die Neuigkeit des Inhalts auch dazu führt, dass eigentlich die gesamte Lerngruppe deutliche metakognitive Schwierigkeiten haben dürfte. Also insbesondere der Erwerb von neuen Strategien, Techniken der Lösung bestimmter Aufgaben oder so. Das ist gerade, wenn ein Inhalt neu ist, für die Lernenden natürlich eine besondere Herausforderung und bedarf deshalb auch einer besonders starken Anleitung. Also ich denke, ich kann daraus als Lehrkraft ziehen, dass ich eben solche metakognitiven Kompetenzen oder Aufgaben, die solche Kompetenzen erfordern, erst im weiteren Verlauf einer Lerneinheit stärker nutze. Und ich denke, so mit diesen beiden Erkenntnissen nutze ich diesen Effekt, den Dunning und Kruger untersucht haben, eigentlich recht gut für meinen pädagogischen Alltag.
Den Effekt, den Sie zuletzt angesprochen haben, kann man auch als Expertise-Reversal-Effekt bezeichnen. Und auf diesen sind wir in der Folge 9 zum selbstregulierten Lernen auch schon mal eingegangen.
Ja.
Leider sind wir schon am Ende angelangt, aber ich hätte eine letzte Frage für Sie. Können Sie Ihre gesamten Erkenntnisse zum Thema Selbstkonzept auf 3 zentrale didaktische oder pädagogische Prinzipien sozusagen eindampfen, die in Bezug auf das Thema jeder Lehrer, jede Lehrerin kennen sollte?
Das will ich gerne tun. Das erste Prinzip ist vielleicht mehr sowas wie ein Primat. Und zwar, dass ich denke, es kann mir als Lehrkraft nicht egal sein, was Schülerinnen und Schüler sich zutrauen. Also Selbstkonzeptförderung auch als im Kern meine pädagogische Aufgabe zu begreifen, das hielte ich für sehr, sehr wertvoll. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Schülerinnen und Schüler zu Recht wissen, was sie bewirken können. Und die zwei anderen Punkte sind dann mehr Prinzipien der Förderung. Also wie kann ich das denn jetzt nun bewirken? Das erste Prinzip ist, dass ich bei der Leistungsbewertung insbesondere einen starken Fokus darauf lege, Schülerinnen und Schüler an ihrer Entwicklung zu beurteilen. Also etwas, das wir in der Forschung individuelle oder temporale Bezugsnormen nennen. Wenn also bei der Beurteilung der Leistung immer ganz wesentlich ist, ob ein Schüler oder eine Schülerin sich relativ zum eigenen vorherigen Kenntnisstand verbessert hat oder vielleicht auch dahinter zurückfällt, dann wird es besonders wahrscheinlich, dass die Schülerinnen und Schüler bei dieser Art von Leistungsbewertung erkennen, wie ihr eigenes Handeln, ihr eigenes Bemühen, die eigenen Strategien, die sie einsetzen und so weiter, tatsächlich nun kovariieren mit dem Lernfortschritt. Das sollte geeignet sein, diese allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung zu fördern, die wir vorhin angesprochen haben. Und der letzte Punkt setzt an den Attributionen, die wir gerade schon angesprochen haben. Also insbesondere die Art, wie Schülerinnen und Schüler Misserfolge verarbeiten. Das ist eine wertvolle Stelle und da zeigt auch die Forschung, dass ich als Lehrkraft da durchaus unterstützen kann und Schülerinnen und Schüler dazu ermuntern kann, nach Misserfolgen, wenn vielleicht, sagen wir mal, so der erste Ärger verflogen ist, dann auch ganz gezielt danach zu suchen, was sind die eigenen Anteile daran und welche Elemente im eigenen Handeln können Schülerinnen und Schüler auch kontrollieren, um dadurch die eigene Leistungsentwicklung unter eigene Kontrolle zu bringen.
Herr Professor Oliver Dickhäuser, vielen Dank für das interessante Gespräch. Es war mir eine Freude.
Ja, mir auch. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.